Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In einer Jugendhilfeeinrichtung im niedersächsischen Stade sind mindestens 6 Menschen durch Schüsse getötet worden, ausschließlich Erwachsene. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen fest. Ermittelt wird auch, welche Rolle 2 weitere Personen bei der Tat spielten. Die Einrichtung, zu der auch Mutter-Kind-Wohngruppen gehören, befindet sich in der Dankersstraße in der Kleinstadt nahe Hamburg. Lange war zum Tathergang wenig bekannt, inzwischen aber gibt es mehr Details.
Ein Haus, gedacht als geschützter Raum. Für junge Mütter, die dort betreut und begleitet werden. Ein Zuhause auch für Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, die in Obhut genommen werden. Hier habe sich eine erweiterte Familientragödie abgespielt, so die Polizei. 5 Tote in der Einrichtung, 4 Frauen, ein Mann. Eine 6. Person verstarb im Krankenhaus. Augenzeugen berichten von Schüssen zwischen dem mutmaßlichen Täter und der Polizei. Ein Mann und eine Frau konnten entkommen, wurden aber kurze Zeit später auf einer Bundesstraße gestoppt. Nach NDR-Informationen war das Kind des mutmaßlichen Täters mit der Mutter in der Einrichtung untergebracht. Heute sollte ein klärendes Gespräch mit dem Vater des Kindes stattfinden, in extra großer Runde, weil er auffällig sein soll. Dabei soll er seine Waffe gezogen und auf die Anwesenden geschossen haben.
Der mutmaßliche Schütze ist bereits kurze Zeit nach der Tat festgenommen worden. 2 weitere Personen befinden sich in polizeilichen Maßnahmen. Das heißt also, sind bei der Polizei, werden vernommen und gegebenenfalls einer Spurensicherung unterzogen.
In diesen Minuten läuft in Stade eine Pressekonferenz mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Und Thies Jagels ist in Stade, verfolgt die Pressekonferenz. Welche neuen Erkenntnisse gibt es denn inzwischen?
Ja, in der Pressekonferenz wurde gerade gesagt, dass es sich bei den Opfern um 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Jugendhilfeeinrichtung oder des Jugendamtes handelt. Und diese Personen eben mutmaßlich von einem 45-jährigen Mann aus Hannover getötet worden, der hier heute einen Termin beim Jugendamt, nicht beim Jugendamt, aber in der Einrichtung zusammen eben in großer Runde mit vielen Akteuren vom Jugendamt und von dieser Einrichtung hatte. Und dabei eben ja, diese 6 Personen getötet haben soll. Er soll allerdings nicht dem Clan-Milieu zugehörig sein, sagte die Innenministerin aus Niedersachsen auf explizite Nachfrage eben in der Pressekonferenz. Er soll 45 Jahre alt sein, in Deutschland geboren, in Hannover lebend, aber türkische Wurzeln haben.
Dankeschön für diese Information. Thies Jagels in Stade. Aufatmen nach einer Woche mit immer neuen Höchstwerten. Fast in ganz Deutschland liegen die Temperaturen wieder unter 30 Grad und das dürfte auch die Wirtschaft freuen. Denn vielen Betrieben setzt die extreme Hitze zu. Die Energiekosten steigen, die Produktivität sinkt. Experten sprechen von einem neuen Risiko für die Wirtschaft.
Fleisch kühl zu halten war selten teurer als in den vergangenen Tagen. Die Metzgerei Zeeb betreibt in Baden-Württemberg 29 Filialen. Während der Hitzewelle brach der Umsatz um 100.000 Euro ein. Kunden blieben aus. Die Kühlkette zwischen Verarbeitung und Verkauf musste immer aufrechterhalten werden.
Wir hatten auch unseren Kälteanlagenbauer auf dem Dach stehen, den halben Tag, damit die Eismaschine läuft, damit der Tiefkühlraum läuft. Und da ist halt Krisenvorsorge und Notfallmanagement gefragt.
Auch Hitzeschäden wie hier auf der A2 bei Wollin in Brandenburg sorgen für hohe Kosten bei Staat und Wirtschaft. Der Speditionsverband fordert, dass Bauprojekte zukünftig hitzebeständig geplant werden.
Da, wo es besonders problematisch war, auf der Autobahn, das waren Betonplatten, die vor zig Jahren verbaut wurden. Das ist bestimmt ein planerischer Fehler, den man jetzt nicht wiederholen sollte.
An Tagen mit Temperaturen von mehr als 30 Grad sinkt zudem die Produktivität. Mitarbeiter melden sich krank oder sind früher erschöpft. 431 Millionen Euro kostet das die Wirtschaft pro Hitzetag, so eine Studie des Bundesarbeitsministeriums. Der Handwerkstag kritisiert, dass die Betriebe bisher zu wenig Unterstützung gegen Hitze erhalten.
Wenn wir jetzt akzeptieren, dass Hitze tatsächlich zum Regelfall wird, dann müssen wir einfach schauen, dass die Betriebe auch unterstützt werden, dort stärker und auch schneller zu investieren. Und da braucht es sicherlich auch Unterstützung vom Staat.
Es lohne sich ein Blick nach Spanien, sagt Bernhard Klein. Mehr moderne Klimaanlagen in Gebäuden und Siesta könnten Mitarbeiter entlasten.
Die ukrainischen Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur wirken sich mittlerweile auch an Tankstellen, so wie hier in Moskau, aus. Sprit ist knapp und teuer geworden. Versorgungsengpässe hat nun selbst Russlands Präsident Putin eingeräumt. Die benötigten Benzinsorten seien nicht immer vorrätig, erklärte er gestern bei einem Krisentreffen mit Ministern und Chefs der wichtigsten Ölkonzerne. Auch über ein Exportverbot für Treibstoff werde bereits nachgedacht.
Vorbei an den langen Schlangen vor den Zapfsäulen, ganz entspannt zu Pferd. Das Video geht viral. So geht's. Für 24 Rubel läuft sie in einen halben Tag, sagt schadenfroh der Reiter. Vor einer anderen Tankstelle, Schwarzhändler. Für viele sind die überzogenen Preise wohl die einzige Chance, den Tank überhaupt noch zu füllen. Mengenbeschränkungen gibt es inzwischen auch in Moskau. In vielen Regionen ist der Verkauf von Benzin gar ausgesetzt. Ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien, teils weit im Hinterland, bringen Putin unter Druck. Die Kommentierung der Probleme überließ er bislang eher anderen. Jetzt äußert er sich selbst. Letztlich soll es Selbstzweifel an unserer Stärke sehen. Mehr noch, es soll die russische Gesellschaft spalten. Und es soll Russland zwingen, den Vormarsch unserer Truppen an der Kontaktlinie zumindest vorübergehend zu stoppen. Putin beim Parteitag seiner Partei Geeintes Russland. Ein unverbindliches Versprechen auf eine Zukunft, in der es wieder Sicherheit geben soll und Benzin. Doch nach Meinung von Experten lässt sich die Krise nicht mehr schönreden.
Es stehen Duma-Wahlen an, die Unzufriedenheit wächst sozusagen im Vorfeld dieser Wahlen. Selbst wenn sie natürlich massiv manipuliert sein werden, wird sich dieser Unmut in der einen oder anderen Form zeigen. Aber das Regime ist so sattelfest.
Putin werde bleiben. Die getrübte Stimmung an den Zapfsäulen vorerst auch.
Es ist Tag 5 nach den schweren Erdbeben in Venezuela. Und auch wenn die Chancen, Überlebende zu finden, mit jeder Stunde schwinden, die Sucharbeiten laufen weiter. Und immer wieder gelingt es Einsatzkräften, Verschüttete aus den Trümmern zu retten. Zehntausende Menschen werden aber noch vermisst. Mindestens 1450 sind nach Angaben der Regierung ums Leben gekommen. Nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 geht die israelische Armee nicht nur im Gazastreifen gegen mutmaßliche Terroristen vor, sondern auch im Westjordanland. Dass dabei palästinensische Kinder und Jugendliche getötet werden, hatte kürzlich das Kinderhilfswerk UNICEF berichtet. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem nennt nun neue Zahlen. Demnach wurden im Westjordanland seit Oktober 2023 mehr als 200 palästinensische Minderjährige durch israelische Soldaten getötet. Dafür sei aber niemand zur Verantwortung gezogen worden, kritisiert die Organisation.
Bassam Massous erinnert sich genau an den 25. Januar 2025. Vor seinem Haus in der Nähe von Jenin im besetzten Westjordanland stehen israelische Soldaten. Plötzlich Schüsse. Wir hörten meine Töchter schreien, Leila, Leila. Und als wir das Zimmer betraten, fanden wir Leila mit einer Kopfwunde. Ich fragte den Soldaten, warum haben sie geschossen? Er antwortete, es tut ihm leid. Die Armee ruft einen Krankenwagen, doch zu spät. Die 2 Jahre alte Leila, die jüngste der Getöteten. Zahlen der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem zeigen, die Armee hat nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 besonders viele Minderjährige im Westjordanland getötet. Im vergangenen Jahr 54. 47 waren 13 Jahre alt oder älter. Einige der Getöteten sollen bewaffnet gewesen sein oder Sprengsätze geworfen haben. Mehr als 20 waren nach Angaben der Menschenrechtler unbeteiligt. Konsequenzen haben die Todesfälle in der Regel nicht. Solange Israel keine Strafen verhängt für die Tötung von Palästinensern und solange die internationale Gemeinschaft die israelische Regierung nicht bestraft, solange werden wir sehen, dass die Tötungen von Kindern immer mehr werden. Die israelische Armee bestätigt den Einsatz in der Nähe Jenins und den Tod einer Unbeteiligten. Die Untersuchung des Vorfalls ergab, dass Truppen aufgrund ungenauer nachrichtendienstlicher Informationen vermuteten, dass sich bewaffnete Terroristen in dem Gebäude aufhielten. Es wurde kein ethisches Fehlverhalten der Truppen vor Ort festgestellt. Die israelische Armee bedauert jeglichen Schaden, der Unbeteiligten entstanden ist, und untersucht jeden gemeldeten Vorfall gründlich. Die Militärpolizei untersuche den Fall weiter. Bassam Massous hat davon bisher nichts gehört. Seit Leylas Tod lebt er in ständiger Angst, dass die Soldaten wiederkommen.
Noch bis morgen läuft der Tankrabatt hierzulande, dann ist Schluss. Die Regierung will ihn wegen der hohen Kosten nicht verlängern und laut dem IFO-Wirtschaftsinstitut kam die Steuersenkung von knapp 17 Cent auch nicht komplett bei den Verbrauchern an. Beim Superbenzin zwar fast vollständig, beim Diesel aber waren es im Schnitt nur 12 Cent. Branchenverbände wiesen diese Kritik zurück, man könne die Berechnung nicht nachvollziehen. In der Lausitz wird ein Großprojekt der Bergbausanierung abgeschlossen. Europas größte künstlich geschaffene Seenlandschaft. In Brandenburg und in Sachsen zugleich, direkt an der Ländergrenze, erstreckt sich die Kette aus insgesamt 5 Seen. Sie entstanden aus früher gefluteten Tagebaulöchern. Verbunden sind die Gewässer über schiffbare Kanäle. Das Konzept soll den Tourismus in der Region ankurbeln.
Es ist eine besondere Einweihungsparty. Überall im neuen Lausitzer Seenverbund gehen die Menschen gleichzeitig ins Wasser. Hier am Senftenberger See. Mit Hilfe von Kanälen sind nun 5 künstliche Tagebauseen aneinander angeschlossen. Sie alle waren früher gewaltige Kohlegruben. Erstmals können Boote einen Rundkurs fahren, rund 50 Kilometer lang. Brandenburgs Regierungschef Woidke, selbst aufgewachsen in der ehemaligen Tagebauregion, eröffnete heute das länderübergreifende Projekt mit Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer.
Die Entwicklung ist fantastisch. 2007 war hier noch eine große Wüste zu sehen. Da gab es noch Wanderungen durch den stillgelegten Tagebau. Und heute sehen wir hier nicht nur eine Wasserlandschaft, sondern wir sehen ein attraktives Seengebiet.
Doch bis dahin war es ein langer Weg, bis die 5 ehemaligen Tagebaugruben geflutet worden waren. Im Frühjahr 2007 etwa der Tagebau des heutigen Großreschener Sees. Heute kann auch hier gebadet werden. Die künstlichen Seen sind nun zusammengenommen fast so groß wie der Starnberger See und halb so groß wie die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Verbindung hofft die Tourismusbranche nun auf neue Arbeitsplätze.
Es ist auch für die Investoren klar, dass sie sich ansiedeln können, dass wieder mehr Möglichkeiten da sind. Und für uns ist natürlich auch spannend, kommt jetzt sozusagen Wassergewerbe dazu, also kommen Bootsvermieter mit an und Parker Schifffahrt steht ja auch an.
So sollen aus bislang 800.000 Übernachtungen pro Jahr perspektivisch doppelt so viele werden.
In gut 2 Stunden ist es soweit. Dann beginnt für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM die K.O.-Phase. Gegner im 16. Finale ist Paraguay. Und eine weitere Niederlage, wie gegen Ecuador, darf sich die DFB-Elf dann nicht erlauben. Sonst ist das Turnier vorbei. Entsprechend hoch ist der Druck auf Team und Trainer. Nachgefragt bei Alex Schlüter, er ist in Foxborough. Ist denn schon etwas über die Aufstellung durchgesickert?
Ja, noch haben wir keine ganz konkreten Informationen und trotzdem wird viel spekuliert. Hauptgrund sind die Aussagen von Julian Nagelsmann hier in Foxborough gestern auf der Pressekonferenz. Denn da hat er ein bisschen was andeuten lassen. Er hat einerseits gesagt, dass er schon drüber nachdenkt, vielleicht mal die Startformation zu ändern. Und das war ebenfalls sehr interessant, dass er mit dem Gedanken spielt, einzelne Spieler noch besser auf den Positionen einzusetzen, auf denen sie sich besonders wohlfühlen. Ja, das kann jetzt zum Beispiel bedeuten, dass ein Dennis Undav in die Startelf rückt, vielleicht vorne zusammen mit einem Kai Havertz im Angriff spielen wird. Das kann aber auch bedeuten, dass Joshua Kimmich, eigentlicher Rechtsverteidiger bei diesem Turnier, ins zentrale Mittelfeld rücken würde. Das ist die Position, die er selbst gerne hat. Dafür würde wahrscheinlich Alex Pavlovic auf die Bank rücken. Aber in einer Stunde sind wir wahrscheinlich schlauer.
Dankeschön, Alex Schlüter. Und damit noch einmal zum Wetter. Hier ist die Vorhersage für morgen, Dienstag, den 30. Juni.
Vor allem in der Südosthälfte ist die Luft schwül und gewitterträchtig. Hier sind heute Nacht zum Teil noch heftige Schauer und Gewitter unterwegs. In der Nordwesthälfte ist es trocken und morgen Vormittag oft sonnig. Sonst gibt es neben Sonne auch dichte Wolken mit Schauern und Gewittern. In der Südosthälfte sind ab dem Nachmittag lokal Unwetter möglich. Heute Nacht im Süden mancherorts nicht unter 20, in Schleswig-Holstein Abkühlung bis auf 10 Grad. Morgen Höchstwerte von 21 Grad an der Nordsee bis 32 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch anfangs im Osten und Südosten ergiebige Regenfälle, sonst teils Sonne, teils Wolken mit ein paar Schauern und Gewittern. Am Donnerstag wird es in der Südosthälfte oft freundlich, am Freitag Richtung Südwesten, sonst wechselhaft und teilweise windig.
In den Tagesthemen um 21.45 Uhr geht es um die tödlichen Schüsse in Stade und die möglichen Hintergründe der Tat. Und es geht um mangelnden Hitzeschutz. Ingo Zamperoni fragt Bundesumweltminister Carsten Schneider, warum Deutschland so schlecht vorbereitet ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.